Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Welt und das Virus. Leben in Zeiten von Corona. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Yu und sein jüngerer Bruder spielen in Tokio Fußball. Die Olympischen Sommerspiele in Japan dieses Jahr fallen aus. In Italien dürfen Mund- und Nasenschutz-Einwegmasken nur noch 50 Cent das Stück kosten. Gemüse kauft Patricia Arnold unter behördlicher Aufsicht.
Da bin ich dann doch vom Polizisten ziemlich angefaucht worden, dass ich mich nur auf der einen Seite bewegen kann. Ich habe gedacht, mein Gott, was soll ich einkaufen gehen, wenn ich nicht mal die Ware mir mehr angucken kann.
Auf der griechischen Insel Lesbos leben Geflüchtete eng an eng in überfüllten Lagern. Deutschland öffnet für ein paar Stunden seine Grenzen.
Zum heutigen Muttertag hat die Bundespolizei die strengen Einreisebestimmungen wegen der Corona-Krise etwas gelockert. Demnach gilt ein Besuch bei der Mutter an diesem Sonntag als triftiger Grund für eine Einreise nach Deutschland.
Das Frühjahr 2020 ist fast vorbei. Das Coronavirus hat die Welt noch immer fest im Griff. Notverordnungen, Reproduktionszahlen, Abstandsregeln, proppenvolle Demonstrationen hier, Massengräber dort. Ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht. Seit über 2 Monaten begleiten wir Menschen auf der ganzen Welt durch eine absurd wirkende Zeit.
Heute ist der 24. April.
Es ist jetzt Mitte Mai.
Bald Mitternacht. Ich nehme jetzt aber trotzdem auf.
Wann hat denn das mal ein Ende?
In dieser Radiodokumentation erzählen sie von ihrem Leben inmitten der Pandemie. Zwischen finanziellen Sorgen und Verschwörungsmythen. Es sind persönliche Momentaufnahmen. Österreich, Ende März 2020. Ein Waldstück in der Nähe von Linz. Franziska, 25 Jahre alt, unternimmt einen Spaziergang. Allein. Denn sie steht unter Quarantäne. Bis vor ein paar Tagen war sie noch in ihrer Wahlheimat in Großbritannien. Corona, Covid-19, SARS-CoV-2 wurden zu Chiffren für eine in Franziskas Leben noch nie dagewesene Ungewissheit.
Ich habe gerade mit meinem Mitbewohner gesprochen in England und der hat seit einigen Tagen jetzt Symptome, leicht erhöhte Temperatur, Husten, es fällt ihm schwer zu atmen. Er hat natürlich die Behörden verständigt oder eben seinen Hausarzt auch und der meinte, ja, solange es ihm gut geht, bekommt er eben keinen Test. Jetzt ist die Frage, wie er die nächsten Tage überhaupt an Essen kommt, weil die ganzen Zustellservices sind schon ausgebucht. Ich habe ihm jetzt nur sagen können, dass ich noch 5 Pizzen in meinem Gefrierfach habe.
Hals über Kopf hat Franziska ihre Zelte in Großbritannien abgebrochen. Dort wurde es ihr zu unsicher. Während andere Länder bereits Grenzen schlossen und Kontaktsperren verhängten, sah die britische Regierung alles ein bisschen entspannter. Noch lag der Premierminister Boris Johnson nicht selbst auf der Intensivstation. In England hat Franziska seit 6 Monaten als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an einer Universität gearbeitet. Am 13. März beschließt sie also, das Nötigste in ein paar Taschen zu stopfen und einen Flug für den nächsten Tag von London nach Wien zu buchen. Noch ist das uneingeschränkt möglich.
Hallo.
Passt es gerade oder bist du gerade im Stress?
Ja, nein, ist okay. Ich packe gerade meine Sachen, aber passt schon.
Jetzt der letzte Abend auf unbestimmte Zeit in Großbritannien. Wie geht's dir damit?
Ich weiß eben nicht, ob und wann ich zum Beispiel meine Mitbewohner wiedersehe, meine Kollegen. Ich weiß auch nicht, wie das dann weitergeht mit dem Unterrichten, also meinem Job. Ob es überhaupt dann noch einen Grund geben wird, dass ich wieder zurückkomme.
Die Angst vor dem Jobverlust ist nicht das einzige Problem. Franziska hat in Österreich keine eigene Wohnung mehr. Sie muss also in das Haus ihrer Eltern ziehen. Ihre Mutter und ihr Vater sind beide über 60 Jahre alt, gehören zur Risikogruppe. Unter keinen Umständen will Franziska ihre Eltern anstecken.
Da unerwartet Turbulenzen auftreten können.
Allein auf der Reise könnte sie sich das gefährliche Virus eingefangen haben.
Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte aufgrund von Covid-19. Begeben Sie sich auf direkten Weg nach Hause.
Die Eltern aber sind bereit, das Risiko einzugehen. Sie holen ihre Tochter vom Flughafen in Wien ab.
Ich glaube, ich sehe meine Eltern schon.
Umarmungen verbieten sie sich. Trotz der langen Zeit, die sie sich nicht gesehen haben.
Hallo Mama. Meine Temperatur ist in Ordnung. Ich wurde gerade getestet. Das rote Kreuz steht dort in voller Vermummung. Es ist wie im Krieg.
Franziska trägt einen Schal vor ihrem Gesicht. Ihre Eltern haben sich mit Skimasken vermummt. Mund- und Nasenschutzmasken sind Mangelware. An Selbstnähen denkt noch kaum jemand.
Hallo Papa, bleib ja weg da.
Franziska wird die Quarantäne in der obersten Etage des Einfamilienhauses verbringen. Obwohl alle unter einem Dach leben, Gespräche finden via Telefon statt.
Passt, dann mal Koffer in den Kofferraum.
Essen bekommt sie auf Papptellern vor die Tür gestellt. Ein neuer Alltag inmitten der Pandemie. Wie schnell kann solch ein Zustand zur Normalität werden? Wie wird sich die Isolation auf ihren Gemütszustand auswirken? Franziska wird ein Audiotagebuch führen. Isoliert sind auch Patricia Arnold und ihr Mann. Ohne Passierschein und triftigen Grund dürfen sie ihr Haus am Lago Maggiore im Norden Italiens nicht verlassen.
Mein Garten ist ein wahres Paradies. Hier blüht zurzeit alles. Kamelien, rot und weiß, der Birnenbaum in voller Blüte. Eine Insel der Glückseligen. Aber so richtig genießen kann ich es nicht.
Sie haben mir gerade eben geschrieben, dass Sie illegal durch die Gärten unterwegs waren.
Ja, ich habe Kuchen gebacken und habe die Nachbarn mit Kuchen, mit Apfelkuchen versorgt. Die sind es zwar nicht gewöhnt, dass ich Kuchen backe, aber ich habe gestern Abend einfach beschlossen, ich muss mal Kuchen backen und dann die anderen mit versorgen, denn ich habe Nachbarn, die leben alleine. Und das ist in diesen Tagen, wenn man sozusagen im Hausarrest steht, nicht so schön.
Das erzählt Patricia Arnold ungefähr 2 Wochen, nachdem das alte Leben von einem Tag auf den anderen plötzlich verschwunden war. Schulen geschlossen, Kulturbetriebe dicht und Warteschlangen vor Supermärkten. Damals hat sich Patricia Arnold geschworen, ihrem Alltag trotz allem eine Struktur zu geben. Täglich Sport treiben, mit Freunden und Bekannten telefonieren. Der Sport ist geblieben, die Ferngespräche sind weniger geworden. Ende April sind wir erneut zu einem Gespräch verabredet.
Ja, wie geht's Ihnen, Frau Arnold?
Eigentlich geht es mir ganz gut, so insgesamt. Aber ich muss sagen, so die Energie schwindet langsam. Die Energie, dass man jeden Tag strukturiert, dass man die gute Laune nicht verliert. Es gibt auch viele Momente hin zur Depression, denn das dauert doch jetzt schon ziemlich lang, dass wir hier nicht raus dürfen oder nur ganz beschränkt 200 Meter vom Haus entfernt.
Haben Sie mitgezählt, seit wie vielen Wochen dieser Zustand andauert?
Ehrlich gesagt nicht, 6 oder 7 Wochen, so viel müssen es jetzt ja wohl langsam sein. Es hat, dass es ganz runtergefahren wurde hier in Italien, das war der 11. März. Es gibt auch hier Leute, die sich nicht dran halten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das so ausgeprägt ist wie in Deutschland. Ich habe eher den Eindruck, dass die meisten nach wie vor wollen, dass das diszipliniert zu sein, damit es schnell vorbeigeht. Aber die Nerven sind angespannt. Und die Geduld ist sicherlich bald zu Ende. Man verliert auch ein bisschen das Gefühl für Zeit und Raum, muss ich sagen. Vor allen Dingen für die Zeit. Also manchmal weiß ich nicht, ist jetzt Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.
Sie haben neulich Ihren Nachbarinnen und Ihren Nachbarn Apfelkuchen durch die Gärten hindurchgebracht. Wie geht's Ihren Nachbarn und haben Sie das nochmal gemacht? Oder?
Ja, das habe ich schon häufiger gemacht, auch gerade zu Ostern. Ich gebe auch ehrlich zu, wir haben uns auch einmal gegen die Regeln verhalten und haben zu Ostern auch einen Nachbarn eingeladen zum Essen abends, der alleine wohnt und der auch nicht über die Straße gehen musste, um uns zu besuchen, sondern der konnte durch den Garten gehen. Aber wir haben es so gelegt, dass er noch dann bei Tageslicht zurückgehen kann. Eigentlich war das schön, aber schon ja, nicht so fröhlich wie sonst. Normalerweise wären wir in der großen Runde gesessen. Gerade Ostern ist bei uns immer ein großes Fest. Also wir haben immer sehr viele Gäste zu Ostern, auch Freunde, die aus Deutschland kommen. Also dann denkt man doch, wann hat denn das mal ein Ende? Man sieht ja überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist schwierig zu ertragen, finde ich.
In ein paar Tagen soll es erste Lockerungen geben. Werden Sie helfen, den Alltag erträglicher zu machen? In Japans Hauptstadt Tokio scheint sich die Lage schon Mitte März zu entspannen. Yu, 23 Jahre alt, ist auf dem Weg zur Universität in seiner Heimatstadt. Den öffentlichen Nahverkehr hat er für gut 2 Wochen gemieden.
Genau, heute war ich zum ersten Mal seit ein paar Wochen morgens unterwegs mit dem Zug. Da hatte ich das Gefühl, dass wieder mehr Leute zur Pendelzeit Zug fahren. Und in den Nachrichten ist auch zu hören, dass Schulausfälle aufgehoben werden sollen. zumindest die Diskussion darüber in der Regierung stattfindet. Dieser Rückkehr der Normalität ist hier zu spüren. Japan steht ja vor den Olympischen und Paralympischen Spielen und die Regierung möchte natürlich die Stimmung nicht kaputt machen. Also da müssen wir, glaube ich, als Bürger auch ein bisschen kritisch hinterfragen.
Yu nimmt mit seinem Smartphone Videos von großen Menschenmassen auf, die sich über die breiten Straßen Tokios schieben. Aufnahmen aus einer Zeit, in der die Kirschblüten ihre Pracht entfalten und die Olympischen Sommerspiele vor der Tür stehen. Doch das 13,4 Milliarden US-Dollar teure Event wird nach langem Hin und Her verschoben. Aus der Rückkehr in die Normalität wird nichts.
Es ist bald Mitternacht und ich nehme jetzt aber trotzdem auf. Ja, also die Lage in Japan ist und bleibt kritisch. Die Infektionszahlen gehen hier weiter nach oben. Die Lage ist, ja, man kann es nicht anders sagen, sehr kritisch. Der Notstand wurde jetzt für ganz Japan ausgerufen. Das ist rechtlich nicht bindend, aber die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, zu Hause zu bleiben und nur wirklich für die nötigsten Zwecke rauszugehen. Neuerdings hat die Gouverneurin von Tokio auch darum gebeten, nur einmal in 3 Tagen zum Supermarkt zu gehen. Also ich bin jetzt seit 4 Wochen nicht Zug gefahren, kein einziges Mal. Und das hat es in meinem Leben, glaube ich, fast nie gegeben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich 4 Wochen lang kein einziges Mal Zug gefahren bin. Das gab es seit meiner Grundschulzeit bestimmt nicht mehr.
Das kleine Haus, in dem Yu gemeinsam mit seinen Eltern, seiner 18-jährigen Schwester und seinem 14-jährigen Bruder im Süden Tokios lebt, ist jetzt Universität, Schule und privater Rückzugsort zugleich. Der Vater verlässt das Haus tagsüber für die Arbeit. Die Mutter ist Hausfrau. Das Abendessen kochen heute die Kinder gemeinsam. Grünkohl mit Rindfleisch in der Pfanne angebraten.
Jeder braucht ja so seine Zeit und seine eigene Ruhe. Wenn man wirklich 24 Stunden mit seiner Familie in einem Haus ist, manchmal nicht ganz so einfach. Vor allem in Japan, wo die Häuser ja bekanntlich relativ eng sind. Mein Alltag besteht jetzt aus einem kleinen täglichen Spaziergang. Das Studium, das diese Woche angefangen hat, komplett online. Und das regelmäßige Einkaufen. Das sind wirklich die 3 Dinge, die ich noch machen kann. Habe jetzt viel mehr Kontakt mit meinem Bruder. Ich spiele vor unserem Haus manchmal Badminton oder ein bisschen Fußball mit meinem Bruder. Mit meiner Schwester unterhalte ich mich ja viel öfter als vor der Krise. Also es hat positive und negative Seiten. Ich bin jetzt mit meiner Mutter auf dem Weg zum Supermarkt. Wir sind die letzten 3 Tage nicht einkaufen gegangen und heute ist der Tag, an dem wir viel einkaufen müssen. Natürlich haben wir beide eine Maske auf.
Yu und seine Mutter diskutieren viel über die aktuelle Situation. Dabei hat er auch bemerkt, dass sie sich mit Verschwörungsmythen beschäftigt. Sie fragt sich, wurde das Virus womöglich in einem Labor gezüchtet und auf die Menschheit losgelassen? So wie es auch der US-Präsident schon lautstark vermutet hat.
Also meine Mutter liest zum Beispiel Artikel, wo drin steht, dass es sein könnte, dass es aus Wuhan kommt und dass das alles geplant ist. Und wir diskutieren darüber, ob das stimmen kann. Also meine Mutter sagt, dass man dieses Argument nicht ganz von sich weisen kann. Wogegen ich immer sage, dass ich glaube es nicht. Also meine Mutter meint, das könnte vielleicht sein. Aber ich spüre, dass sie auch verängstigt ist, dass so viel unklar ist, woher das kommt, wann das enden wird.
Es sind Mythen, die davon erzählen, dass entweder die Chinesen oder der US-Milliardär Bill Gates hinter alledem stecken. Dass die Schutzimpfung nur ein Vorwand sei, um sämtlichen Erdbewohnern Chips zu implantieren. Das Virus gäbe es eigentlich gar nicht. Dann sind da noch die von tiefem Antisemitismus geprägten Ideen einer sogenannten neuen Weltordnung. Das sind nur einige der vielen Verschwörungsgeschichten, die im Umlauf sind. Auch Patricia Arnold aus Italien hat in ihrem direkten Umfeld damit zu kämpfen.
Was auch sehr erstaunt, gerade meine Freundin, die Anwältin war, die sogar eine sehr, sehr erfolgreiche Anwältin war, die hat im Augenblick auch diese Neigung, diesen Verschwörungstheorien zu folgen. Also sie ist auch davon überzeugt, dass dahinter wirklich irgendein großer Komplott steht und sie schickt mir per WhatsApp all diese Menschen, die ständig angeblich unter wissenschaftlichen Aspekten diese Verschwörungstheorien fördern. Das finde ich ganz erschreckend, ehrlich gesagt. Aber es ist vielleicht so eine Abwehr, eine Flucht. Aber natürlich auch als jemand, der sich sehr gut mit den Gesetzen auskennt, sieht sie natürlich auch, dass die Bürgerrechte im Augenblick mit Füßen getreten werden. Und das stimmt ja auch. Und diese Kritik wird hier immer lauter, auch natürlich von Populisten. Also es müssen Bürgerrechte wieder eingesetzt werden und mehr Freiheit muss da sein. Das würde ich ja auch sagen, aber gleichzeitig ist ja die Angst da, dass dann dieses Virus weiter Menschen infiziert, dass wieder viele Menschen sterben, dass die Krankenhäuser, das Gesundheitssystem wieder überlastet ist und alles zusammenbricht. Ich meine, das ist auch keine tolle Aussicht, oder?
Unmut regt sich auch in Japan. Aber Demonstrationen auf den Straßen gibt es so gut wie keine, sagt Yu. Allerdings umso mehr Kritik an der Regierung. Nicht zuletzt wegen des Debakels um die Olympischen Spiele. Zu lange seien wichtige Entscheidungen herausgeschoben worden. Bei nicht wenigen Menschen ist der Eindruck entstanden, die Regierung habe zugunsten der Veranstaltung die Gesundheit von Millionen von Menschen aufs Spiel gesetzt.
Also normale Menschen gehen jetzt nicht auf die Straße oder würden auch nicht darüber nachdenken, auf die Straße zu gehen. Und deswegen gibt es offline keine großen Demonstrationen. Das ist jetzt auch nicht erwünscht wegen Corona. Aber es gibt ganz viele Online-Demonstrationen, also hauptsächlich auf Twitter gibt es sehr viele so Hashtag-Demonstrationen, wo die Menschen von der Regierung fordern, dass sie endlich mal was tun, dass sie viel mehr Geld ausgeben. Ja, das gibt es.
Yu sucht nach so einem Tweet.
Moment. Ja, zum Beispiel. Die 美容師 の声を聞いてもらうのにはどうしたらよいのでしょう? Das war ein Tweet von einem Friseur. Diese Person schreibt, was soll man denn machen, um den Friseuren und Friseurinnen eine Stimme zu geben? Ich habe großen Angst.
Es gibt in Japan eine offizielle Liste mit Berufsgruppen, die ihre Arbeit aufgrund der Krise niederlegen und gleichzeitig auf finanzielle Unterstützung hoffen dürfen. Friseurbetriebe stehen nicht auf der Liste. Der Tweet fordert, dies zu ändern.
Die Friseure bekommen weniger Kunden und das löst bei ihnen natürlich finanzielle Probleme aus. Zum Beispiel mein Bruder und ich haben uns gegenseitig die Haare geschnitten. Letzte Woche. Also zum Beispiel, ich bin seit einem Monat, über einem Monat, zwei Monaten nicht mehr zum Friseur gegangen.
An einen Friseurbesuch ist für Franziska aus Österreich auch nicht zu denken. Schließlich befindet sie sich inmitten einer zweiwöchigen Selbstisolation in ihrem Elternhaus. Kontakt zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater im Erdgeschoss hält sie via Telefon oder durch Rufe aus ihrem Fenster. Sie führt ein Audiotagebuch.
Hallo, das ist ein kurzes Quarantäne-Update. Es ist jetzt tatsächlich schon Tag 5 in Selbstisolation bei meinen Eltern. Und ich spaziere gerade durch den Garten, alleine. Eigentlich sehr traurig, aber ich habe heute die Hühner so angesehen, wie sie so zusammengekuschelt in der Ecke saßen und dachte mir so, wow, die haben mehr sozialen Kontakt als ich zurzeit. Aber naja, also das wird auch bald wieder besser sein, hoffe ich. Hallo, das ist jetzt Tag 7 und ja, heute Nacht ist mir etwas ganz Komisches passiert. Und zwar bin ich irgendwann aufgewacht, war mir erstens nicht sicher, wo ich überhaupt bin. Und zweitens waren dann noch diese Gedanken von Pandemie und Virus in meinem Kopf und ich konnte das irgendwie gar nicht zuordnen. Und für mich war das irgendwie so wie ein Albtraum.
Guten
Tag, liebe Mama. Ich lasse das Haar herunter.
Oh. Ja, also den achten Tag habe ich wohl auch überlebt in Self-Isolation. Hallo, ich bin gerade etwas spazieren. Und ja, heute ist der Quarantäne-Blues wieder da. Ich habe jetzt eine Stelle gefunden im Wald, an der ich zu diesem kleinen Bachlauf gehen konnte. Hier ist es extrem friedlich und einfach wunderschön. Also das hat jetzt meine Stimmung schon etwas aufgeheitert, obwohl ich immer noch darüber, ob ich meine Eltern dann an Tag 14 meiner selbst auferlegten Isolation wirklich umarmen sollte oder nicht. Und zwar habe ich einfach Angst, dass ich eventuell eine von den Personen sein könnte, die zwar Covid-19 positiv ist, aber einfach absolut keine Symptome hat. Und wer weiß, ob ich dann noch ansteckend bin. Also ganz ohne Test ist mir das irgendwie ja, unangenehm. Und vor allem haben meine Eltern heute schon gesagt, ja, sie freuen sich schon so auf den nächsten Mittwoch. Dann können wir uns endlich umarmen und das wird so toll und alles ist super. Und ich freue mich natürlich auch, aber...
Die Sache mit ihren Eltern ist nicht die einzige Sorge, die Franziska durch den Kopf geht und die ihre Albträume verursacht. Sie arbeitet als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an einer Universität im Norden Englands. Zurzeit unterrichtet sie über das Internet. Wie lange kann das so gehen? Viele ihrer Freunde haben bereits Jobs in verschiedenen Branchen verloren.
Das ist ungefähr 50-50. Also tatsächlich sind sehr, sehr viele in so einer Art Kurzarbeit. Einige wurden auch davor quasi gekündigt. Also die haben jetzt gar nichts, außer eben Arbeitslosengeld. Und einige arbeiten einfach von zu Hause.
Aber hat hier die Universität oder sonst wer, der zuständig ist, irgendwie signalisieren können, wie es mit deinem Job weitergeht? Wie geht's dir damit? Was ist da die Frage, die du dir stellst?
Ob ich überhaupt dann wieder rüberfliegen kann, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Grenzen so lange geschlossen bleiben. Könnte sein, who knows. Aber es könnte ja auch sein, dass einfach das nächste Semester immer noch Online-Learning sowieso der Standard ist. Also dann wäre es ja eigentlich egal, wo ich bin, ob ich jetzt in Österreich bin oder in England, ist dann egal. Aber ja, also das kommt und geht in Schüben. Ich mache mir natürlich schon Sorgen, weil, ja, also Jobs sind ja jetzt heiß begehrt.
Würden deine Eltern dich wieder gehen lassen?
Also meine Mama hat schon gesagt, du brauchst da gar nicht mehr rüberfliegen. Nein, nein, nein. Ja, also ungern. Ganz ehrlich, sie machen es ungern, ja.
Aber England, das ist der große Traum von Franziska. Und wie leicht Träume durch Corona zerplatzen, merkt Yu in Tokio. Als er gemeinsam mit seinen Geschwistern Badminton spielt und das Mittagessen angebraust kommt.
Wir haben heute eine Pizza zu Mittag bestellt. Und der Pizzabote war ein ehemaliger Klassenkamerade von mir, der eigentlich jetzt in den USA sein sollte. Ich war sehr überrascht und er war auch sehr überrascht, aber er hat mir erzählt, dass er wegen dieser Corona-Sache zurückkommen musste nach Japan und dass er seit einer Woche dort für diesen Pizzaladen arbeitet und eben Pizzen mit dem Motorrad liefert.
Schon in der Grundschule sei der ehemalige Klassenkamerad ein herausragender Fußballspieler gewesen. In den USA habe er die Chance gehabt, in die Profiwelt des Sports aufzusteigen. Was nun wird, er wisse es nicht. Das Gespräch zwischen den beiden dauerte nur wenige Augenblicke, denn die Nächsten warteten schon auf ihre Pizza.
Das hat mich sehr traurig gemacht, dass er seinen Traum sozusagen jetzt erstmal aufgeben musste und hierher zurückkommen musste. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich zu den Privilegierten gehöre und es sehr viele andere Menschen gibt, die darunter auch leiden.
Seit Anfang Mai gibt es in Italien einige Lockerungen. Ausflüge innerhalb der näheren Umgebung sind für Patricia Arnold wieder erlaubt. Es sind zarte Öffnungsversuche eines Landes, das in Europa die Statistik der Todeszahlen lange angeführt hat. wenngleich es auch hier Regionen gibt, in denen die Ansteckungsraten nur gering sind.
Wir dürfen innerhalb der Region rumfahren. Ich meine, was soll man einfach nur rumfahren, um zu wandern? Man darf jetzt auch nur zu zweit wandern oder auch nicht mit jedem, sondern nur mit einem Partner, mit dem man in einer stabilen Beziehung lebt. Also nicht mit jedem Freund oder Bekannten oder Freundin. Also so viel Freiheit ist es nicht, aber immerhin, man kann aus dem Haus gehen. Samstag habe ich mich zum ersten Mal so mit einer Bekannten getroffen. Wir beide wissen gar nicht, ob das eigentlich erlaubt war oder nicht. Jedenfalls auf ihrem Balkon, also draußen. Und das war interessant. Wir haben uns so anderthalb Stunden unterhalten über dies und das und jenes. Und ich war nach anderthalb Stunden total erschöpft. Und da habe ich zu ihr gesagt, so, tut mir leid, ich muss jetzt wieder gehen. Ich bin einfach erschöpft. Da sagt sie, ich auch. Das sind wir einfach nicht mehr gewöhnt, weil wir wirklich jetzt 6 oder 8 Wochen lang nur mit unseren Partnern gesprochen haben, telefoniert haben mit Freunden und Verwandten, auch nicht gesehen haben, dann ist man doch entwöhnt und das strengt dann an.
Patricia Arnold arbeitet als Journalistin, lebt seit 20 Jahren in Italien. Sie hat ein sehr geschultes Auge und beobachtet ihre Umgebung genau. Auf ihren wenigen Wegen durch ihre Ortschaft begegnet sie immer wieder älteren Menschen, die sie dann auch an düsteren Gedanken teilhaben lassen.
Wenn man ältere Leute sieht, wirklich so, ich weiß nicht, über 70, 80, ich glaube, für die ist das Leben weitgehend zu Ende. Die werden ja auch alle ganz schräg angeschaut. Die jungen Leute, viele junge Leute sagen ja auch, wieso sollen wir uns einschränken wegen der älteren Leute? Das finde ich ganz traurig. Ich habe eine Freundin in München erlebt, die mir erzählt hat, wie in ihrem Haus, in dem sie lebt, die Nachbarn gesagt haben, wieso müssen wir uns einschränken für die älteren Leute? Doch. Also ich kann jetzt von älteren Menschen, die hier leben, sprechen, die das selbst so empfinden, die wirklich das Gefühl haben, ihr Leben ist jetzt zu Ende. Sie wollten noch andere Dinge machen, die sie jetzt alle nicht machen können. Und viele gehen ja davon aus hier, dass es mindestens 2 bis 3 Jahre dauert, bis sich wieder alles normalisiert hat. Und diese Zahl finde ich auch lang, ehrlich gesagt. 2 bis 3 Jahre finde ich auch furchtbar.
Was mich leider auch ein bisschen beunruhigt, ist, dass es hier in der Nähe von uns in einem Altersheim einen positiven Fall des Coronavirus gibt. Und ja, also ich mache mir große Sorgen um diese Bewohner. Ich kenne zwar jetzt direkt keinen, aber natürlich haben viele meiner Freunde dort auch Großeltern, die dort wohnen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in so einem Altersheim verbreitet, ist natürlich hoch. Und deswegen, ja, bin ich einfach ein bisschen besorgt.
Neben all den Sorgen gibt es auch die besseren Momente. Es ist soweit. Nach 2 Wochen Quarantäne kommt es für Franziska und ihre Eltern nun zum echten Wiedersehen, nach dem unechten Wiedersehen am Flughafen. Als sie sich nicht berühren durften und die Angst vor Ansteckung riesig war. Jetzt also ohne Schal und ohne Skimaske. Aber normal fühlt sich das hier für die Familie auch nicht an.
Ja, guten Morgen. Hi, ist das schön.
Hä? Ich kenne mal einen.
Ja. Also ich bin dann einfach so ins Erdgeschoss und habe halt dann gesagt, guten Morgen, und habe mich dann einfach an den Tisch gesetzt. Wir haben uns auch nicht umarmt, das hat sich irgendwie komisch angefühlt, also wir haben das einfach ignoriert quasi. Und meine Mama hat dann noch erwähnt, so ja, ob ich mich doch bitte vielleicht 1 Meter weiter wegsetzen kann, das war dann irgendwie etwas komisch. Ich habe es dann gemacht, aber das haben wir dann auch nur zweimal gemacht und dann haben wir es eh vergessen. Aber nachdem es mir eh gut geht und ja, also ja, das war halt dann noch irgendwie so die letzte Unsicherheit.
Franziska und ihre Eltern sind gesund. Aus alten Stoffresten nähen sie viele Mund- und Nasenschutzmasken, verschicken sie an Freunde. Der erkrankte Mitbewohner aus England hat sich gemeldet. Es gehe ihm wieder gut. Ob es wirklich Corona war, wisse er nicht. Diese Zeit der Ungewissheit wird noch lange dauern. Die Welt und das Virus leben in Zeiten von Corona. Das war der 2. Teil unserer Langzeitbeobachtung. Den 1. Teil vom 23. März finden Sie in der DLF-Audiothek unserer Smartphone-App und auf deutschlandfunkkultur.de. Redaktion der Sendung hatte Carsten Burtke, eine Produktion für Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.